1, 2, Pakagei.
3, 4,
Stift und Papier.
5, 6,
Hightechs.
7, 8,
1, 108.
9, 10,
müssen jetzt gehen.
Und zwar ins Bett jetzt.
Hallo Ella.
Hallo Papa.
Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, aufklären, warum wir zwei jetzt gerade den Podcast eröffnen, ne? Was ist denn los?
Also Mama muss Romy ins Bett bringen und Romy schläft noch.
Nicht. Schläft noch nicht.
Romy schläft nicht.
Genau, weil sie krank ist und weil das, wenn man krank ist, nicht so einfach ist mit dem Einschlafen.
Deswegen eröffnen wir jetzt spontan den Podcast und Mama steigt dann wahrscheinlich gleich einfach ein.
Genau, starke und starke ist es ja dennoch. Ja. Insofern soll uns das nicht stören. Ella, heute hast du etwas zum ersten Mal gemacht. Möchtest du erzählen, was du heute zum ersten Mal gemacht hast?
Mhm. Also ich bin heute alleine mit der S-Bahn nach Spandau gefahren.
Genau, das erste Mal alleine S-Bahn gefahren.
Ja, genau.
Und wie hat sich das für dich angefühlt?
War das aufregend? Ehrlich gesagt völlig normal. Ich habe in die S-Bahn gesetzt, habe Musik gehört und dann war es auch nicht, um ehrlich zu sein. Das war jetzt nicht aufregend oder so. Nee.
Nein, in den Tagen davor schon.
Wie viele Tage davor? Ich habe es 2 Tage davor.
Ja.
Und am Abend davor habe ich es vielleicht kurz ein bisschen so.
Ich fand es aufregend und ich habe mir dabei die Frage gestellt, auf welche Art und Weise wir denn sowas wie Risiko oder Gefahr bewerten. Weil ich glaube, wir haben einige HörerInnen unter unseren HörerInnen, die das nicht nachvollziehbar finden, dass wir dich alleine irgendwo in S-Bahn fahren lassen in Berlin.
Ja.
So, und gleichzeitig, glaube ich, haben wir auch welche, die sagen, hä, wie alt ist Ella nochmal? Hä, das macht mein Kind seit es 6 ist. Oder so.
Ja.
Ne? Und ich finde es total interessant, wie unterschiedlich das bewertet wird, je nachdem, woran meinst du, liegt das, dass Menschen das so unterschiedlich bewerten?
Vielleicht, wie man es auch von seinen Eltern kennt.
Ja. Ja, wie man selber so aufgewachsen ist, ne? Genau. Was man selber so durfte und wie alt man da so war.
Oder auch, wenn man zum Beispiel als Kind in der S-Bahn war und dann das sehr doof angefühlt hat mit 12. Wird man sein Kind vielleicht nicht einfach ohne alles mit 10 in der S-Bahn setzen. Einfach vielleicht auch aus so eigenen Erfahrungen so ein bisschen. Verstehst du?
Ja, stimmt. Das ist natürlich einerseits, was du meinst, ist so ein gefühltes Risiko, ne?
Genau.
So, wie man das selber so erlebt hat und reflektiert so ein bisschen auf die eigenen Gefühle, die man vielleicht selber in dem Alter hatte. Ich glaube, da hat es auch viel damit zu tun, wie gewohnt das für die, in dem Fall Eltern, genauso wie für die Kinder ist, ne? Also du fährst halt immer, seit du auf der Welt bist, S-Bahn. So viel mehr, als du in deinem Leben je Auto gefahren bist, bist du S-Bahn gefahren.
Ja.
U-Bahn mal nicht mal mitgerechnet. Ich meine nur S-Bahn. So, und insofern ist für dich das ja ein völlig normales Verkehrsmittel. Für viele Kinder ist das aber gar kein völlig normales Verkehrsmittel, wenn die zum Beispiel nicht, keine Ahnung, in der Großstadt wohnen.
Ja, das stimmt.
Und für die ist es schon mit Eltern sehr aufregend, zum ersten Mal in der S-Bahn oder in der U-Bahn zu steigen.
Ja, so wie jetzt würde ich jetzt plötzlich alleine mit dem Taxi fahren. So ein bisschen ist das vielleicht für Leute, die S-Bahn vielleicht kein normales Verkehrsmittel sind, S-Bahn zu fahren. Alleine.
Ich hab letztens ein Video gesehen von einer Familie, Amerikaner, die war der Papa mit seinen 3 Kindern unterwegs und die wohnen eigentlich irgendwo in Colorado, irgendwo auf dem Berg so und fahren den ganzen Tag Ski. So, jedenfalls sind das so grob ihre Videos. Und die waren aber jetzt an irgendeinem Flughafen und sind zum ersten Mal irgendwo hingeflogen. Und da sind die Kinder, keine Ahnung, die jüngste Tochter ist ungefähr so alt wie du, zum ersten Mal, ein bisschen jünger, zum ersten Mal Rolltreppe gefahren. Und sie wussten halt überhaupt nicht, wie sie da, also das war einfach, das fanden die super gruselig. So, stand oben und das Ding bewegte sich und jetzt soll ich da drauf und nicht umfallen und das bewegt sich aber noch die ganze Zeit.
Oh, wie süß.
Ja, genau. Und das fanden die gefährlich. So, während du überhaupt nicht darüber nachdenkst, wenn du auf eine Rolltreppe zuläufst.
Ja, klar.
So, und das ist doch wirklich total interessant. Und gleichzeitig setzen wir uns alle permanent in Autos zum Beispiel, obwohl wir wissen, dass das eigentlich rein statistisch betrachtet das gefährlichste Verkehrsmittel ist, das du benutzen kannst. Warum tun wir das denn trotzdem? Obwohl, weil da ist dann diese gefühlte, ja, aber da ist dann diese gefühlte Wahrnehmung, finde ich, so andersrum. Weißt du, das,
ja, weil
das
es,
ist offensichtlich
weil es,
gefährlich.
Ja, gefühlt wahrscheinlich irgendwie, weil es alle machen. So, nein, aber irgendeiner muss ja angefangen haben. Ja, das ist eine gute Frage.
Ne, weißt du, so die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas passiert, wenn du alleine S-Bahn fährst, ist wirklich, wirklich nicht groß. Und trotzdem hat sich das irgendwie aufregend angefühlt. Und irgendwie so nach, also aus Elternsicht auch so nach sowas wie, ja, keine Ahnung, Kontrollverlust. So.
Wirklich?
Ja, klar, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nicht drüber nachdenken, wenn du da unterwegs bist.
Ja.
So, ich glaube, das kannst du als Elternteil auch nicht
machen.
Darüber nachdenken.
Ja.
Aber gut, für dich war es easy. Oh, sorry, Leute, ich wusste hier auch ein bisschen rum. Von wegen krank. Oh, sorry, ich hoffe, es ist nicht allzu dramatisch. Ansonsten vielleicht lieber ohne Kopfhörer hören heute.
Ja, vielleicht lieber, vielleicht schreit hier auch noch irgendjemand rum oder so. Wer weiß.
Wer weiß. Aber das Thema passt ja auch irgendwie zum Thema Halloween, oder? Das ist ja auch sowas, was irgendwie Angst machen kann oder soll, also ein gruseliges Fest ist.
Mhm. Ja, ja doch. Okay, auf diese Verbindung bin ich jetzt gar nicht gekommen.
Ja, man muss immer lustige Verbindungen knüpfen. Das hat man von Thema zu Thema, Ella.
Ja, okay, Halloween. Ja, am Montag ist Halloween.
Du magst Halloween, das ist für dich ein schönes
Halloween.
Fest.
Ich liebe Halloween. Ich finde Halloween nämlich gar nicht wirklich angsteinjagend, sondern eher einfach cool und ich finde Kürbisschnitzel und so zum Beispiel super auch schön und das finde ich so, es macht auch Spaß.
Was magst du noch an Halloween außer Kürbisschnitzen?
Dich zu schminken an Halloween?
Klar, verkleiden oder
ja, schminken. Weil verkleiden würde ich eher nicht machen, weil ich ziehe eine Winterjacke drüber. Denn es ist dunkel und es ist Herbst, deswegen.
Genau, wir laufen tatsächlich an Halloween um die Häuser und sammeln Süßigkeiten ein.
Ach so, ja,
das sollte
man vielleicht dazu erzählen.
Ja,
aber verkleiden finde ich auch nicht doof. Also, ich ziehe mich auch gerne um. So, verkleiden ist jetzt auch eine schöne Beschäftigung. So.
Und Süßigkeiten?
Ja.
Aber auch das im Dunkeln nochmal raus und um die Häuser ziehen, ne? Das ist auch so ein, was Besonderes an dem Fest. Das macht man sonst auch nicht.
Ja, stimmt.
Ja, ich finde auch wirklich, dass das eine schöne Tradition bei uns geworden ist. Dieses, also ich meine, es ist nicht so, also, dass wir aus Halloween eine wahnsinnig große Sache machen würden, ne? Mit irgendwie wochenlanger Vorbereitung oder so.
Natürlich nicht.
Aber es ist trotzdem immer ein schöner Punkt im Jahr.
Ah.
Almut kommt dazu.
Ja.
Möchtest du an unserem kleinen Podcast-Gespräch teilnehmen?
Unbedingt.
Sie hat unbedingt gesagt, weil es sich gehört hat.
Sehr gut. Ella, Profi.
Hoho.
Also, Almut nimmt sich jetzt eine Decke, setzt sich hier dazu und wird wahrscheinlich, wie ich auch, ins Mikrofon husten. Ja. Herzlich willkommen beim
Krankheitspodcast.
Beim Hustinetten-Podcast Starke und Starke. Almut, wir haben gerade noch geredet, also wir waren gerade bei Halloween, aber davor haben wir geredet über das Thema Risikoeinschätzung und.
Okay.
Und Angst und ob das und wie das, also woher das kommt, dass wir bestimmte Risiken so unterschiedlich einschätzen. Weil Ella erzählt hat, dass sie gestern zum ersten Mal, nein, heute zum ersten Mal alleine S-Bahn gefahren ist.
Ja, also das erste Mal alleine fies insgesamt, oder? Also.
Genau. Und dass es bestimmt einige HörerInnen eben gibt, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und andere, die sich fragen, hä, wie alt ist das Kind denn? Meinen sie, es ist, keine Ahnung, 2,5 und fährt jeden Morgen alleine mit dem Regionalexpress zur Kita.
Ja. Diese Vorstellung, wenn da so 2,5-jähriges Kind in der S-Bahn sitzt und das so gelangweilt auf sein Handy guckt. So.
Und Latte Macchiato schlürft.
Ja, hat so ein Schild um, wo es hin muss.
Der Latte Macchiato mit so einem Saugeraufsatz. Ist erst 2.
Ja.
Mag ich die Vorstellung sehr. ja, das stimmt. Da muss ich an unsere wundervolle Hörerin Anna mit J denken, die in der Schweiz lebt und die erzählt hat, dass es da ganz, also völlig selbstverständlich ist, dass die alleine zur Kita gehen im letzten Kita-Jahr. Oder ab 4? Jetzt siehst du, jetzt bin ich unaufmerksam. Sie wird es mir bestimmt jetzt nochmal schreiben. Ich glaube, ab 4 ist das ja so eine Art Vorschule oder so. Und ab da an gehen die alleine zur Kita. Finde ich selbstverständlich. Aber na gut, die müssen, also sie können hinlaufen.
Das ja, das ist so ein anderes. Komisches Schweizer Bergdorf.
Wir lassen die Klischee-Schublade mal
zu. So zwischen zwei Kühen vorbei zur Kita.
Klar. Schokolade essen, ne? Nee, Red Bull trinken.
Red Bull trinken. Ja, habe ich diese Woche gelernt, kleiner Funfact. Und Grüße an die Podcast-Kollegen von Servus, Grüzi, Hallo. Ich glaube, in der Reihenfolge. Hallo, Grüzi, Servus. Nee, ich würde Servus, Grüzi, würd Hallo. Ich würde
gerne nach hinten setzen, ja.
Ja. Von der Zeit, der transalpine Podcast der Zeit, in dem über den Tod von Dietrich Matsch Schitz natürlich geredet wurde und Red Bull. Und Fun Fact, das zweitgrößte Exportprodukt der Schweiz, nicht Österreichs, der Schweiz, ist Red Bull. Und das Handelsvolumen von dem Red Bull Export ist höher als das von Käse und Schokolade addiert.
Zusammen. Ich finde das irre. Ich finde das so witzig.
Addiert. Nicht plus, addiert.
Addiert ist plus.
Wirklich?
Ja,
oh mein Gott!
Du hast okay. Ferien, ist okay.
Wow.
Oh, das ist jetzt, glaube ich, richtig peinlich. Das ist okay.
Deine Mathelehrerin wird es nicht zu hören
kriegen. Wir zwei bezeugen kurz, dass du das eigentlich weißt.
Ja.
Denn ich habe letztens eine Mathearbeit drüber geschrieben, aber die habe ich noch nicht zurückgekommen. Das heißt, wer weiß, leider habe ich eine 6 geschrieben.
Es wäre mega funny, wenn sie jetzt drunter schreiben würde, liebe Ella, da ich den Podcast gehört habe.
Ja, kriegst du ja
Punktabzug. Das wäre wirklich witzig.
Nee, das macht sie nicht. Die ist zu alt.
Zum Podcast hören.
Ich wollte sagen, die ist so cool. Von Ella.
Ach so.
Bitte.
Ja, das war auf jeden Fall ganz interessant. So, das Thema Risiko. Ne? Und zum Beispiel, warum finde ich das irgendwie, fühlt sich das nach Loslassen, nach Risiko an, wenn ich Ella alleine S-Bahn fahre, aber ich lasse sie sich zu irgendwelchen Leuten ins Auto setzen.
Mhm.
Das ist doch völliger Quatsch. Also nicht zu irgendwelchen Leuten. Ja? Also,
ich wollte gerade sagen, wenn es wirklich irgendwelche wären, dann ist Quatsch.
Nein, ich meine nicht dieses Entführungsding, sondern ich meine einfach Leute, die Auto fahren.
Ach so, ja.
So. Und das ist ja rein statistisch betrachtet, sind es ja keine Risiken, die du ernsthaft gegeneinander abwägen würdest und trotzdem fühlen die sich in mir aber falsch rum an.
Ja, aber der Clou an Ängsten ist doch, dass sie meistens irrational sind.
Ist das so?
Na klar.
Aber ist das nicht evolutionsbiologisch total blödsinnig?
Mm-mm. Du musst ja auf alles vorbereitet sein.
Wieso? Evolutionsbiologisch ist es doch nicht sinnvoll, ein Schisser zu sein.
Als hätten die Neandertaler schon sowas wie statistische Wahrscheinlichkeiten aufgestellt.
Ja eben, aber wäre es dann nicht sinnvoll, wenn es uns evolutionsbiologisch in die Wiege gelegt wäre, diese statistischen Wahrscheinlichkeiten wenigstens ansatzweise real zu erfassen?
Naja, aber
statt einfach komplett absurde Wahrscheinlichkeiten zu fühlen, die uns, also die einfach mit der Realität nichts zu tun haben.
Naja, aber Julian, werden wir mal kurz neurowissenschaftlich. Sorry an alle NeurowissenschaftlerInnen, die zuhören, ist natürlich Quatsch, das ist so ein bisschen wie Küchenpsychologie, ja? Also sind wir mal küchenneurowissenschaftlich, sagt man so, ne?
Ja, ich glaube Badezimmer.
Genau. Gehen wir kurz ins Badezimmer.
Ja.
Weil alle Türen immer quietschen.
Genau. Im Podcast quietschen alle Türen.
Also.
Für euch, liebe HörerInnen, für euch.
Unser ältestes, unser Urzeitgehirn ist ja hier Amygdala und so, das emotionale Gehirn. Ja, die neueren Gehirnregionen wie der Neokortex, unser Frontallappen hinter der Stirn. Schläfst du schon weg? Dann aktivier mal ein bisschen den Neokortex. Der Neokortex, pass auf, der heißt Neo, weil der relativ fresh und frisch ist.
Okay, sonst wäre es der Paleokortex.
Das wusste ich, ich bin klug.
Ja, am besten ist es wirklich so, du sagst alle 2-3 Minuten, ich bin klug, weil das dann kommt das am realistischsten rüber. Also und der Neokortex ist aber zuständig für rationale Entscheidungen und Abwägungen und sowas auch wie, ich lese so eine Statistik, habe verstanden, wie unwahrscheinlich das ist und deswegen verstehe ich das jetzt. Wenn du Angst hast, macht dein Neokortex gar nicht, außer so ein scheiß Äffchen mit seinen Schellen. Das ist dein Neokortex.
Ja, ja? Ich frage mich auch gar nicht, warum das so ist, wie es ist, sondern ich frage.
Warum doch, sich das nicht verändert, meinst
du? Ich frage mich schon, warum das so ist, wie es ist. Nein, andersrum. Ich bezweifle nicht, dass es ist, wie es ist.
Ja.
Sondern, also, das ist schon klar, dass wir alle irrationale Ängste haben. Aber warum ist das evolutionsbiologisch sinnvoll, dass sich da keine sinnvollere Verknüpfung gebildet hat,
nein,
die uns davon abhält, vor Dingen Angst zu haben, vor denen wir keine Angst haben mussten? Chemtrails. Aber vor Dingen, vor denen wir dringend Angst haben sollten, zum Beispiel Erde verbrennt wegen Klimawandel, keine Angst haben. Das ist doch bescheuert. Und das bringt uns doch evolutionsbiologisch überhaupt nicht weiter. Das wird am Ende dazu führen, dass wir aussterben. Ich sehe es kommen. Genau diese Art von Risikoabwägung wird dazu führen, dass wir irgendwo einen fatalen Fehler machen. Vielleicht ist es schon passiert.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann wird es passieren, ja.
Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein sehr langer Fehler.
Ich glaube, das trifft es eher. Nee, ich glaube, das ist einfach, da findet keine Differenzierung statt, oder? Angst ist einfach zu mächtig. Und da wird in unser Gehirn differenziert nicht zwischen.
Ja, aber warum ist das hilfreich, dass wir das nicht
Weil tun? Weil Angst schnell passieren muss. Also, du hast Angst und diese Angst ist ja dafür da, um dein Leben zu beschützen. Statt darüber nachzudenken, ist die jetzt irrational, ist die rational, ist das wirklich eine Angst? Angst muss doch schnell sein. Fight or flight, you know? So, also das heißt, du hast eine Angst und musst sofort reagieren. Und ich glaube, darauf sind wir einfach immer schon gepolt gewesen. Und deswegen ist das immer noch so. Du hast eine Angst und jemand kriegt dich damit sofort, statt dass dein Neokortex dazwischen geht und sagt, Obacht, überlege kurz, wie wahrscheinlich das ist.
Ja.
Ne, hier, ich zum Beispiel, habe voll Angst vorm Fliegen. Ergibt keinen Sinn.
Nee.
Ja, aber mein Gehirn sagt, Almut, überleg kurz, ob die Menschen in den Himmel gehören. Überleg kurz.
Und, da kriegt aber auch so ein christliches Ding, oder?
Merkwürdige Vorstellung. Und ich meine, das Flugzeug, das flattert ja nicht mehr mit seinen Flügeln. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das sagt mein Gehirn. Also bleib unten und setz dich ständig in Autos. Gut, ständig stimmt nicht. Ich sitze selten in Autos und steige in ein Auto, was ja viel dümmer ist. Aber sagt mein Gehirn.
Aber guck mal, so ein Papierflieger, der flattert ja auch nicht mit den Flügeln und fliegt.
Julian, was passiert denn mit einem Papierflieger?
Der stürzt ab.
Ja, aber hallo, stürzt
der
ab.
Nein, der stürzt nicht ab, der landet. Und jetzt stell dir einfach vor, der würde richtig doll geworfen. Von hier bis, keine Ahnung, Malle. So. Im Prinzip ist das nichts anderes. Okay, der wird zwischendrin quasi permanent immer wieder geworfen. Aber.
Ja, also wenn da eine riesengroße Hand wäre.
Dann hätte ich Angst. Dann hätte ich wirklich Angst, wenn da eine riesengroße Hand mir über die Flugzeuge so werfen würde.
Ja, okay, halten wir fest.
Ja, so ein kleiner Pup mit so den Fingerspitzen aufeinander immer so. Weiterfliegen.
Ja, okay, halt mir fest, das Thema Fliegen ist insgesamt, das ist nicht logisch. Und
da waren wir was bei Halloween.
Aber können wir nochmal.
Bei Halloween.
Ja, wir können da gleich wieder hin zurückkehren.
Ich wollte nur kurz den Kreis einmal.
Mich reinholen, danke. Merkst du, dass meine Stimme auch langsam besser wird?
Mhm.
Habt ihr erklärt, dass ich heute vielleicht nicht so angenehm anzuhören bin?
Nein.
Ah, okay, mache ich viel später noch.
Ich glaube, es ist zu spät.
Oh, ich darf nicht lachen, das ist das Schlimmste. Okay.
Ella, nicht lustig sein.
Hör auf. Ella, du bist klug, nicht lustig. Das hatten wir doch. Aber habt ihr schon erzählt, dass es ja bei uns beiden sehr witzig ist, dass du quasi in Bezug auf unsere Kinder bist du ja der ängstliche Part und ich nicht.
Ja.
Und das auch schon seit jeher, schon als die Babys waren und so.
Ich glaube, das überrascht jetzt aber die wenigsten treuen HörerInnen, oder?
Das ist ja beim Klischee andersrum. Und das ist ja schon interessant, dass es eben auch bei Eltern sehr unterschiedlich verteilt sein kann.
Ich glaube aber, dass es beim Mädchen als Töchter im Klischee nicht andersrum.
Du glaubst, das ist so ein, du bist der Vater und deswegen machst du dir Sorgen um deine Töchter?
Ja,
und wenn du einen Sohn hättest, wärst du so, ja komm, steh halt wieder auf, was soll's, der rausgeflogene Zahn, genau. Stell dich nicht so an.
Genau. Auch Vater Frankfurt-Oder, Kopf mit Kippen.
Ah. Ja, okay, da ist natürlich was dran, das könnte tatsächlich sein. Na gut, so viel zum fehlenden Klischee.
Am Ende ist es dann doch wieder Sexismus.
Ja, ist es immer, Julian. Am Ende ist es immer das Patriarchat.
Ja,
so ist es leider. Okay, Halloween, worüber habt ihr gesprochen?
Also wir haben darüber gesprochen, dass wir um die Häuser ziehen und was ich an Halloween mag. Kürbisschnitzen und schminken und verkleiden.
Ja, die Süßigkeiten sind nicht wichtig.
Ah ja, doch, das hat Papa auch dann nochmal gesagt. Und... ja.
Und die Lust am Gruseln.
Genau, das war unsere Überleitung.
Ja, ich musste da auch letztens... das stimmt überhaupt nicht. Du liebst es überhaupt nicht, dich zu gruseln.
Ja, nicht vor Dingen, vor denen ich wirklich Angst habe, sondern halt eher mich an so einen lustigen Halloween-Markt zu stellen und irgendeine gruselige Hexe auszulösen, die eine Katze da hat und sich im Kreis drehen. Rumi findet das krass gruselig, sie hat keinen Spaß daran. Ich schon. Mhm.
Ja, aber doch nur, weil du kapierst, dass es nicht... Na, Rumi eigentlich
auch. Kapiert das auch. Rumi kapiert das auch. Man muss sich an eine Stelle stehen, die Hand so bewegen und erst dann geht es los. Ich glaube, das kapiert sie schon irgendwie.
Ja, aber es ist ja schon interessant, dass so viele Menschen Lust am Grusel empfinden. Und ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt, woran das liegt. Sag mal, Ella, es gibt doch so eine Po-Plus-Folge. Nee, Checker Tobi. Eine Checker Tobi-Folge dazu.
Nein.
Po-Plus?
Ja.
Was ist die Erklärung?
Warum? Ich habe das so lange nicht mehr geguckt.
Ja, aber du hast es früher Trillionen Mal geguckt.
Ja, früher ist früher. Lass mich kurz überlegen.
Was ist deine Theorie, Julian?
Ich glaube, wir sind da wieder bei der Neuropsychologie und der Frage, was für Gehirnareale angesprochen werden. Und ich glaube, dass dieses Ansprechen von hier, unserem Urzeitgehirn, uns einfach einen gewissen Kick gibt. Und die Auflösung dann auch Serotonin freisetzt und so. Also und davor Adrenalin. Und genau diese Fight-or-Flight-Gefühl, das mögen Leute in einem begrenzten Rahmen.
Ja, genau. Ich glaube, Papa hatte recht. So ein bisschen so im Sinne von, so zuerst ist es spannend beim Angucken und dann ist es so, dann macht es Freude, wenn es halt nicht stimmt. Mhm. Weißt du, wenn man aus der, wenn man in den Weißraum geht oder wieder rausgeht, denkt man sich, ja, ja, geschafft. Und ich glaube, daran lag es irgendwie so ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, klingt schlüssig. Ich habe letztens ein Interview gelesen mit Sebastian Fitzek, kurz für Ella, das ist ein Bestseller-Autor, ein deutscher Bestseller-Autor, und der schreibt nur so Psychothriller. Kannst du mit dem Genre was anfangen?
Nein.
Also Thriller sind quasi wie Krimiromane, nur noch viel gruseliger, psychopathischer, es geht immer um Morde und so. Aber ja, wie kann man das nochmal differenzieren? Also halt nicht so platt, sondern...
Eine Hochspannungsliteratur.
Ja.
Es geht nicht zwingend um Morde, während es bei einem Krimi eigentlich fast zwingend um Mord geht.
Echt? Gibt es Thriller ohne Morde?
Ja, klar.
Ach, siehste, habe ich nie gelesen. Ja, ich habe nie Thriller gelesen. Ich bin da raus. Auf jeden Fall hat er ein neues Buch geschrieben, das heißt Mimik, soweit ich weiß. Und die Idee hinter dem Buch ist auch sehr witzig, finde ich. Ich werde es trotzdem nicht lesen, ich werde es auch nicht erzählen, weil es ist nicht so wichtig. Aber er wurde in dem Interview gefragt, wie er sich das erklärt, dass so viele Menschen eben seine Bücher so lieben. Also nicht im Sinne von, aber sind die so schlecht, sondern dass wir Menschen das so unglaublich spannend finden.
Vom Weltuntergang zu lesen.
Ja, oder auch, also wie er ja auch schreibt, ganz tief in die Psyche von Mördern zu gucken. So. Warum? Das ist doch. Warum halten wir da nicht intuitiv Abstand?
Warum ist die mit Abstand erfolgreichste Podcast-Kategorie True Crime?
True Crime, ganz genau.
Aus genau dem Grund.
Und das fand ich ganz spannend, weil er dann nämlich sagte, das ist die gleiche Lust wie am Achterbahnfahren. Und zwar, dass es uns quasi kurz in Todesangst versetzt. Also es macht uns Angst. Aber in einem ganz sicheren Setting. Weil wir wissen, mit der Achterbahn ist alles gut und wir steigen wieder aus und dann denken wir können das Buch zuklappen und wissen, es ist alles gut. So, es ist ein sicheres Setting und trotzdem gibt uns das diesen Kick von Grenzüberschreitung und so.
Genau, das war das, was ich gerade auch sagte. Ich glaube, bei Achterbahn, ja, ich verstehe den Vergleich, aber es hat am Ende nur einen Vergleich, wenn es hinkt. Ne? Also, weil da kommt schon noch ein körperlicher Aspekt hinzu, der auf einer anderen Ebene zuschlägt als beim Buchlesen.
Klar, klar.
So, also ich hatte vorhin auch kurz das Bild im Kopf mit Fallschirmsprung, nicht mit Achterbahnfahren. Aber es stimmt halt nicht ganz, weil ich das nochmal auf einer, also diese körperlichen Extremsituationen, Achterbahn, eine gute Achterbahn, haut dir ja ein paar G-Kräfte um die Ohren.
Das stimmt und trotzdem.
Nochmal in andere Alarmbereitschaft.
Aber trotzdem versetzt. Kann ich mir vorstellen, dass hormonell ähnliche Dinge passieren. Entschuldigt. Ich, das ist, glaube ich, sehr unangenehm, diese Folge zu hören.
Ja, super unangenehm.
Ja, müssen noch jemand ein bisschen rülpsen und pupsen. Ich habe auch bis eben noch einen Bonbon gelutscht.
Wir haben schon gesagt, Warnung, nicht mit Kopfhörern anhören.
Ja. Ja, sehr sinnvoll. Ja, es tut mir leid, meine Stimme ist seit deinem Geburtstag. Seit morgen, eine Woche, seit einer Woche.
Sorry.
Ein bisschen im Arsch, wobei sie jetzt schon wieder ganz gut ist, man hört es ja. Es war zwischendurch schon schlimmer. Meine Schwachstelle ist immer schon mein Hals, meine Stimmbänder. Ich hatte ja auch schon mehrfach eine Stimmbandentzündung. Und ja, da darf man gar nicht sprechen. Damals, bei meiner allerersten Stimmbandentzündung, gab es auch nicht mal Handys. Da bin ich dann mit einem Block und einem Stift in die Schule gegangen, weil ich ja nicht reden konnte, zwei Wochen lang. Und musste dann mit dem Block alles immer aufschreiben, was ich sagen wollte. Ja, scheiße war das. Das wäre heutzutage ein bisschen einfacher. Das war
nicht
so schlimm,
man wollte nicht viel sagen.
Ich Intro-Kind. Ja, also deswegen, ja, wahrscheinlich habe ich deswegen auch einen sprechenden Beruf erlernt.
Sie ist locker mit einer DIN A4-Seite über die zwei Wochen gekommen.
Das war ein kleiner Block, Julian. Ein kleiner, handlicher.
Dann bist du mit einer A5-Seite über die Woche gekommen.
Naja, und ich rede natürlich privat auch relativ viel. Ich meine, jetzt hatten wir ja eine Woche
Herbst. Auch beruflich redest du relativ viel, würde ich sagen.
Ich rede im Beruf, würde ich auch sagen. Wir sprechen im Beruf, sagt man eher, ne? Aber
was jetzt, erzählt er uns?
Auch viel. Oh, ja. Viel. Nein, aber ich war jetzt ja auch eine Woche, hatten wir Herbstferien. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit den Kindern zusammen und da rede ich natürlich auch total viel.
Du redest sehr viel.
Na, das klingt so, als würdet ihr immer Ruhe haben wollt von mir und ich komme dann hinterher und rede euch voll.
Nee, das sollte so gar nicht klingen. Ich habe einfach nur gesagt, du redest sehr viel. Das heißt nicht, dass du zu viel redest oder dass du uns damit störst oder dass du andere Leute damit störst. Ah, vielleicht heißt es ja schon ein bisschen.
Ich glaube, du reitest dich noch immer nur noch tiefer rein.
Ja, ja, die vier Seiten. Lass dir den Tipp geben. Die vier Seiten einer Nachricht und so. Mhm. Nein, alles gut. Und ich nehme natürlich auch privat relativ viele Sprachnachrichten auf. So ein paar eher so Richtung Mini-Podcasts an Freundinnen. Das gender ich übrigens halt mit Absicht nicht, denn ja, es ist kein Mann darunter. Es sind alles Frauen, von denen ich ziemlich sicher weiß, dass sie sich auch als Frauen identifizieren. Das sind ausschließlich Frauen, an die ich Mini-Podcasts in Form von Sprachnachrichten schicke. Das ist irgendwie, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es irgendwie auch ärgerlich, weißt du?
So.
Na, weil du dich. Ich will gleich gruppig gucken. Ja. Ich meine nicht, dass es mir fehlt, mit einem Mann einen Podcast aufzunehmen, sondern so Vorbildfunktion mäßig, weißt du? Du triffst dich mit einem Kumpel und macht zusammen Sport oder guckt zusammen Fußball. Und ich habe Freundinnen, mit denen ich abends mich in Cafés und Bars setze und Sprachnachrichten hin und her schicke.
Ja.
Was ist denn das für ein Klischeebild, was wir hier unseren Kindern vornehmen?
Wir sind doch so knapp davon entfernt, CDU zu wählen.
Das ist doch schlimm. Das ist doch, wir müssen das doch mal tauschen. Könntest du nicht mal mit einer Frau irgendwie in eine Bar gehen?
Okay.
Also, und ich treffe mich mit einem Mann und gucke Fußball. Nein, ich will das nicht.
Mach das.
Nein, ich will das nicht. Ich treffe mich mit einem Mann und fahr Fahrrad. Okay. Ist okay, das kann ich machen. Wenn es nicht zu weit ist. Also ja, der, mit dem du mal Fahrrad fährst, mit dem will ich das nicht. Der ist zu schnell und der fährt zu weit. Es müsste eine Runde sein, die ich gut hinkriege.
Der fährt mit dir sicherlich auch eine kleine Runde um Lietzensee oder so.
Naja, ich war auch zu meinen Eltern 16 Kilometer am Stück, möchte ich kurz erwähnen, ja.
Mit Motor.
Ella, Mann, das hatte ich mit Absicht nicht gesagt. Ja, mit Motor, aber nicht in diesem Motor, sondern in diesem Fahrrad sitzen auch zwei Kinder mit drin.
Deswegen ganz viel Motor.
Und ganz viel Gepäck und so. Und ja, deswegen fahre ich mit einem Motor, um euch transportieren zu können. So.
Aber dich?
Nenn dich und deine Schwester.
Ach so, okay, tut mir leid, ich bin klug.
Du bist klug, ja.
Wer übrigens nicht so klug war, ist Elon Musk. Der hat nämlich heute Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar.
Warum war das nicht klug?
Das war der dämlichste Move, den der, glaube ich, in seinem ganzen Leben gemacht hat.
Warum?
Der wird davon nichts haben, außer dass es seinen gesamten Ruf zerstört, weil ab sofort ist er für alles verantwortlich, was auf Twitter abläuft. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ihm völlig egal, dass das Ding 44 Milliarden gekostet hat, also wirklich komplett egal. Mhm. Und das ist einfach abgeschrieben und denkt sich, ja, pf, was soll's, 44 Milliarden haben oder nicht
Peanuts.
Haben,
immer
egal. Aber ich meine, Twitter hat noch nie ausreichend Geld für den Betrieb verdient. Twitter hat an sich auch kein vernünftiges Produkt. Also, Das ist jetzt technisch übersichtlich, das technische Produkt Twitter.
Na, die UserInnen sind das Produkt, oder?
Ja, nicht? Genau, die UserInnen sind. Und das ist der Grund, warum das Ding 44 Milliarden wert ist, offensichtlich. So. Das Problem ist nur, Menschen sind ein unglaublich schlechtes Produkt. Menschen sind wahnsinnig wankelmütig und Menschen sind unglaublich undankbar und Menschen sind wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Erst recht von einer einzigen Instanz. So. Und über so einen globalen Markt hinweg. Das wird alles vorne und hinten nicht funktionieren. Geld wird er damit, keinen Cent wird er damit irgendwie verdienen, weil das, was er vorhat, auch dazu führen wird, dass da keiner mehr Werbung schalten wird von den großen Firmen. Das können die einfach nicht machen. Wenn der da anfängt, die Zügel bei Hate Speech und solchen Dingen lockerer zu lassen, dann ist das kein sicheres Werbeumfeld mehr, das du irgendeinem Unternehmen anbieten kannst. Ja, vielleicht Donald Trump Incorporated. Also aber das war's dann halt auch.
Also darf ich da mal kurz rein? Also ich habe ja nicht in dem Maße Ahnung wie andere Menschen und so. Also zum einen, weil ich nie Twitter genutzt habe und da nie war. Und zum anderen, weil ich da natürlich einfach sozusagen nicht so deep drin stecke. Er hat ja, also soweit ich sozusagen seine Aussagen gelesen habe, er hat ja gesagt, er möchte, es geht ihm da um freie Meinungsäußerung.
Genau.
Und daraus schließen jetzt alle, er wird Hate Speech und so weiter nicht einschränken.
Ja.
Oder wie? Warum? Warum ist das ein Automatismus?
Naja, weil freie Meinungsäußerung oder Freedom of Speech, müsste man ja eigentlich besser sagen, um den Unterschied klarer zu machen. Unter freier Meinungsäußerung versteht man in den USA einfach was grundsätzlich anderes als bei uns.
Aber ist denn...
Unsere Meinungs... Was wir unter Meinungsfreiheit verstehen, das hat Grenzen. Das hat Grenzen, wo es strafrechtlich relevant wird. Das hat Grenzen... Ja, ja, klar.
Aber
in den USA hat es die nicht. Ganz platt.
Okay,
es gibt diese Grenzen.
Aber gibt es irgendwelche Erfahrungswerte mit Elon Musk, dass er sich irgendwie antisemitisch und sexistisch und was weiß ich immer äußern würde? Weil ich weiß das gar nicht. Warum denken das deswegen alle, dass ihm das alles egal wäre?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das da, ich befürchte, dass der ordentlich einen an der Waffel hat und das jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein leichter Hang zum Rassismus sein geringstes Problem ist. Als weißer Südafrikaner, Sohn eines Minenbesitzers. Just guessing. Ist wahrscheinlich Rassismus noch sein kleinster psychischer Knacks, den er so mitgekriegt hat in seinem Leben. Aber darum geht es doch auch gar nicht. Es geht doch darum, dass er sich in seiner Meinungsäußerung beschränkt fühlt und Leute wie Trump in seiner Meinungsäußerung beschränkt sieht und sagt, die müssen ihren Marktplatz haben. Und wenn wir doch alle nur sagen können, was wir wollten, dann tauschen sich doch diese Meinungen irgendwie aus und dann diskutiert man das halt irgendwie in einer gemütlichen Runde. So stellt er sich das vor. Und dann kommt doch dabei am Ende die richtige Meinung raus. Das ist halt einfach so eine verquere Sicht auf die Realität. Das ist einfach nur, es passt ein bisschen putzig.
Ich wollte gerade sagen, ich kann
so, das nicht. Wenn er das ernst meint, ich nicht glaube. Unterm Strich geht es einfach darum, die Kontrolle über einen der, tja, warum auch immer, aber einen der wichtigsten Online-Öffentlichkeiten zu bekommen und nach Gutdünken dort schalten und walten zu können, wie er das halt gerade witzig findet. Und so, und zu sperren, was er halt witzig findet und nicht zu sperren, was er nicht sperren will. So, und das wirklich Gefährliche daran ist, dass dieses Monopol halt völlig total ist. Der wird das Ding von der Börse nehmen. Er ist der einzige Anteilseigner. So. Aber genau das wird ihm zum Verhängnis werden. Nämlich absolut sicher. Weil du darfst nicht vergessen, dass es ja auch noch sowas wie Staaten gibt, in denen Twitter irgendwie aktiv sein möchte. Ja, also aktiv im Sinne von seinen Service, seinen NutzerInnen anbieten, aber auch Werbung schalten, Werbekunden akquirieren und so weiter. Und die meisten Staaten auf der Welt, nein, das stimmt nicht. In der EU wird das da mit so einer Ansatz schwierig haben, wenn er anfängt, die deutschen Strafgesetze zu missachten, Sachen nicht zu sperren, ja, oder EU-Gesetze zu missachten und nicht zu moderieren, zum Beispiel bestimmte Themenkomplexe.
Aber das wissen wir doch alles gar nicht, ob das passieren wird, oder? Vor allem denke ich mir so.
Das ist ziemlich absehbar, dass das passieren wird.
Weil zum Beispiel Facebook oder sowas wird doch auch in keinster Weise moderiert. Und trotzdem findet es in Europa statt.
Das stimmt doch überhaupt, dass Facebook nicht moderiert wird, stimmt doch nicht.
Hä, wir wissen doch sehr wohl, was für wirklich also Völkermorde und so via Facebook stattgefunden haben. Das ist ja kein Gag.
Aber du redest jetzt ja von anderen Ländern.
Ja.
Ja.
Und trotzdem findet aber Facebook als Plattform immer noch in Europa statt.
Ja, aber in Europa wird sie auch moderiert.
Und es also wird europäische Seiten auf Facebook, meinst du, oder was?
Ne, europäisches Facebook, das, was du von Facebook siehst.
Aber das ist doch auch auf amerikanische Facebook-Seiten gehen. Das wird auch für mich nicht ausgeblendet.
Du kannst ganz gezielt amerikanische Facebook-Seiten ansteuern. In deinem Newsfeed werden die nicht zufällig auftauchen.
Ja, okay, aber du weißt, was ich meine.
Und die aus Ghana wohl auch eher nicht.
Ja, genau, aber das wird ja auch...
Oder aus Thailand.
Ja, aber es wird ja... Also deswegen ist das doch nichts Neues, dass man auf Social Media... obwohl da überall Werbung ist, nur Scheiße verbreiten.
Ja, er will das ja genau nicht tun.
Genau, aber es ist doch egal, müsste doch egal sein, weil es ist ja auf Instagram oder Facebook auch egal.
Nein, es ist absolut nicht wahr, dass das da nicht stattfindet. Und das ist alles viel zu wenig und viel zu lasch und viel zu langsam, da gebe ich dir komplett recht, ne? So, aber eben, weil es so eine massive Aufgabe ist.
Ja, klar.
So, und in anderen Ländern gehen die da auch viel rigoroser vor. Damit so ein Produkt wie Facebook oder Instagram in bestimmten Ländern der Welt überhaupt angeboten werden darf und nicht in dem lokalen Internetfilter landet, müssen die zum Beispiel, keine Ahnung, Unterhaltung über die Uiguren in China einschränken. So,
ja.
Und alle diese großen Social Networks haben auf die harte Tour gelernt, dass es der einzige Weg ist, zu überleben, das zu tun.
Mhm.
Weil sie ansonsten nämlich das Problem haben, dass sie in dem Markt nicht funktionieren werden.
Ja.
Entweder weil sie daran gehindert werden oder aber auch, weil die Werbekunden das nicht mitmachen. Und damit verdienen die ja ihr Geld.
Ja.
Das heißt, platt gesagt, wenn du ein Netzwerk betreibst, das dafür bekannt ist, dass dort antisemitische Verschwörungstheorien ausgetauscht werden und du das nicht moderierst und nicht... keine Ahnung, öffentlich glaubhaft machen kannst, dass du alles tust, um diese Meinung zu verbannen, sondern dich hinstellst und sagst, ja, ist halt eine Meinung, kommt halt mit und wir diskutieren das mal, ja, das Menschenrecht von Juden in Europa. Wenn du das nicht glaubhaft versichern kannst, dass du gegen sowas vorgehst, dann wird ein Adidas, ein Nike,
aber Adidas war jetzt ja leider das schlecht gewählte Beispiel.
Nee, das war ein richtig gut gewähltes Beispiel, das war ein sehr bewusst gewähltes Beispiel, weil was haben die getan? Die haben die Kooperation beendet.
Mit Kanye West?
Ja.
Okay.
Weil sie, genau aus dem Grund. Weil das nämlich nicht funktioniert. Weil du das nämlich deinen Kunden nicht mehr vermitteln kannst. Und irgendwann wirst du an einem Punkt sein, und das wird gar nicht in allzu ferner Zukunft werden, an dem du deinen Kunden nicht mehr vermitteln kannst, warum du irgendetwas auf Twitter bewirbst. Und jetzt wird es natürlich interessant. Wie werden denn jetzt zum Beispiel Bundesbehörden damit umgehen, die alle lustig vor sich hin twittern, sich, keine Ahnung, hier den Datenschutz hochhalten und da die Terminliste auf Twitter verbreiten? Ja? So, die müssen sich jetzt auch endlich mal einen Kopf darum machen, ob das jetzt wirklich so eine richtig geile Idee ist, als eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente in der öffentlichen Debatte ausgerechnet das von so einem durchgeknallten Automilliardär irgendwie zu nutzen.
Okay, aber jetzt mal, klingt alles schlüssig. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es klingt schlüssig, was du erzählst, aber ich habe keine Ahnung, wie wahrscheinlich und was und keine Ahnung. Ich meine, wir wissen ja letztlich alle nicht, was genau er vorhat.
Ja, sorry, Ella, super langweilig für dich. Aber dein Internet in der Zukunft.
Aber jetzt mal runtergebrochen, was ist denn daran jetzt schlimm für uns? Also ich meine, wir zwei sind nicht auf Twitter, aber ich meine jetzt uns ein bisschen weitergegriffen. Also was jetzt passieren kann ist,
also mein Twitter-Account ist von 2008.
Ja eben, also so what?
Naja, der ist, glaube ich, mein ältester Social-Media-Account überhaupt, der existent ist.
Ja.
Also so viel zu, ich bin nicht auf Twitter.
Ja, aber du nutzt den doch nicht. No. Oder du wärst jetzt ernsthaft traurig, wenn es Twitter nicht mehr gäbe.
Nicht als Plattform.
Aber jetzt lass mich nochmal weiterreden. So, also jetzt mal, so, Musk fährt das vor die Wand, stellt fest, huch, ach Mensch, habe ich mir alles nicht da vorgestellt, das ist ja alles völlig eskaliert. Ein paar mehr Firmen können dann da keine Werbedeals machen, die Leute werden mehr sensibilisiert für Hate Speech im Internet, was hattest du gerade für ein Beispiel? Bundeszentralen, bla bla bla, müssen mal reflektieren, was sie wie wo auf welchen Social Media Kanälen. Für mich klingt das alles spitzenmäßig.
Ja, so ist doch auch.
Du hast es so dramatisch dargestellt. Ich finde, das ist doch jetzt, das können wir doch jetzt wirklich mit Popcorn auf der Couch amüsiert beobachten und einfach gucken, was passiert. Was ist jetzt schwierig daran?
Dass das alles nicht, also dass das zu keinem Sinneswandel führen wird, sondern lediglich zu einer weiteren Monopolisierung des Internets geführt hat.
Und wer weiß
und
es?
Das ist quasi, das ist wie Facebook kauft WhatsApp. Ja, huhuhu, alle rennen rum, alle sind eine Woche total aufgeregt und wechseln zu Threema. Ja, und eine Woche später chattest du wieder alles über WhatsApp. Ja. Und keiner gibt einen verdammten Fick da drauf, ob Meta die Daten abzieht oder nicht.
Okay,
und genauso wird das in Twitter auch laufen. Jetzt sind alle ganz aufgeregt und sagen, oh Mastodon. Was ich wirklich empfehlen kann, weil es ist wirklich nett da. Ja, und da hat man wirklich vernünftige Diskurse und vernünftigen Kommunikationskultur und nicht einfach nur irgendwelche Großaccounts, die ihre Tweets in die Welt pusten und alle holen sich einen drauf runter, dass sie da irgendwie ein Herzchen drunter gesetzt haben. Und das ist, aber das Problem ist doch, das wird doch nicht ernsthaft stattfinden und das wird ein Teil der und diese Plattformen sind relevant für unseren demokratischen Diskurs, viel relevanter, als das wahrscheinlich gut ist, aber die sind halt das moderne Forum Romanum.
Ja, voll.
Dort, wo Meinungsbildung stattfindet, dort, wo politisch relevante Ereignisse stattfinden.
Ja, voll. Und genau, aber deswegen ist mein Blick darauf ganz anders. Aber das ist ja immer der Punkt, an den wir immer wieder zurückkommen. Ich bin da ganz optimistisch. Weil also zum einen finde ich es zum Beispiel ganz gut, ich meine, Trump ist ja nicht so, als würde Trump jetzt schweigen und als hätte er sich jetzt ewig immer zurückgehalten, sondern er macht das auf irgendwelchen komischen Plattformen und irgendwie gruselig und im Untergrund und dann soll er doch mal wieder ordentlich auf Twitter einfach rausballern.
Komm, nee.
Und wir dürfen uns alle über ihn lustig machen und mal wieder richtig schön in der ganzen Welt sehen, was für ein absoluter gefährlicher Volldepp das ist. So. Lass mich ausreden.
Ich möchte
aber auch mal so lange am Stück reden.
Nein, ich möchte aber genau an der Stelle einhaken, weil du hast natürlich völlig recht, ja, damit das soll das doch, kann es sich doch wieder eine Runde peinlich machen. Who cares? Und das stimmt natürlich einerseits. Und andererseits haben wir alle nur 24-Stunden-Tage und eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und diese Art von Shit-News verpesten die öffentliche News-Kultur so derartig, dass wir dann wieder, keine Ahnung, jeden Tag einen neuen Covfefe-Tweet von Trump durch die Gassen jagen, als ob das irgendeine Relevanz hätte. Und Dinge, die Relevanz haben. Ja, im Prinzip kannst du natürlich die Frage stellen, warum kam heute in der Tagesschau, dass Musk Twitter gekauft hat? Who the fuck cares? Hätte man die 3 Minuten Sendezeit nicht für eine sinnvollere Nachricht nutzen können? Wahrscheinlich ist das so. Aber mit dieser Art von aufmerksamkeitsheischender, ach egal, du darfst wieder einsteigen.
Also, ich finde es erstmal gut, dass das wieder sichtbar ist, was da so los ist. Ich finde es auch gut, sichtbar zu sehen, was die Leute so posten, wenn sie posten dürfen, was auch immer sie wollen. Finde ich gar nicht schlecht. Es wird, glaube ich, auch am Anfang eben so sein, dass die ganzen ersten Sachen von Trump wieder durch die Presse gejagt werden, rauf und runter. Am Anfang, wie es immer so ist. Wow, alles aufregend, alles neu. Und dann wird sich das einpendeln. Und dann wird das vielleicht wie bestimmte Telegram-Kanäle einfach so Sammelbecken für absolute Idioten sein und so weiter. Ich bin aber elende Optimistin und ich habe letztens erst einen Artikel gelesen über das MeToo-Phänomen. Also wie eine Bewegung aus dem Internet tatsächlich nachweislich etwas bewirkt hat. Es hat potenziellen zukünftigen Tätern, wir lassen es mal, na, TäterInnen, sagen wir, Vorsicht, es lässt sie vorsichtiger werden. Es ist tatsächlich so. Es hat sie ängstlicher werden lassen, weil es dieses Thema gibt, und zwar überall, und das durch alles durchging, aus einer fucking Internetbewegung heraus, ist da was passiert, was sich sogar in den Zahlen zeigt. Und ich finde, und das macht mich so unfassbar glücklich. Und daran sieht man, dass was passieren kann. Und ich bin mir sicher, dass sowas auch beim Thema Hate Speech und sowas passieren kann. Aber problemlos. Und dafür brauchen wir vielleicht aber erstmal wieder so eine neue Welle an Holy Moly, guck mal, so kann das Internet sein. Lass das mal anpacken. Ich glaube wirklich, dass dabei was Gutes entstehen kann. Und deswegen kann ich ganz entspannt lächeln, das mal beobachten. Und wir gucken mal, was passiert.
Also auf meiner Mastodon-Instanz sind seit heute 6.500 Leute wahrscheinlich mittlerweile. Als ich letztens über Mastodon erzählt hatte im Podcast.
Vor 2 Wochen, glaube ich. 3.
Um Fediverse, genau. Waren wir knapp unter 4.000 auf der Instanz.
Ja, das werden jetzt immer mehr werden.
So, das ist also mal so ein Drittel Zuwachs gefühlt über Nacht.
Ja.
Ich habe heute gefühlt den ganzen Tag auf Mastodon verbracht und Leute willkommen geheißen und ihnen Fragen Sachen erklärt.
Oh, und da kann man ja so ein bisschen stolz sein, wie damals, als man schon die Harry Potter Bücher gelesen hat, bevor es ein Riesenhype wurde.
Ja, genau. Nein. Mhm. Aber das ist cool, weil das war irgendwie, es war total gute Stimmung da. So,
schön.
Alle waren so, es war alles so voller
komm,
Euphorie.
Komm zu uns, wir haben Cookies.
Nee, andersrum. Die alle so, oh, ist ja nett hier.
Schön.
So, das ist aber kompliziert. Wie funktioniert das? Ach, das ist aber komisch. So. Aber alle hatten so Bock, Twitter zu verlassen. Das war ja irgendwie ganz nett.
Siehst du? Ich sag's ja, Optimismus. Da können gute Sachen bei rumkommen. Ja, neuer Blick auf Social Media und so. Also wirklich, ich glaube wirklich, dass da eine Chance drin steckt. Meine ich ganz im Ernst.
Ja, ich werde auch tatsächlich, denke ich, meine anderen Social-Media-Kanäle bis Ende des Jahres killen.
Ja.
Tut einem eigentlich auch nicht gut. Die ganze, ich merke den Unterschied jetzt einfach so krass.
Mhm.
Wenn ich irgendeine x-beliebige Nachricht lese im Social Media und mir da angucke, wie die Leute das so rezipieren. So. Und bei Facebook, du kannst jeder Social Network ja ungefähr sagen, wie es unter so einem Post abgeht.
Ja.
Ja. Und das ist entweder so völlig irrelevant, dann ist Instagram, also das ist einfach so, okay, die Kommentare kannst du lesen, kannst du auch lassen, so ein paar Smileys, per Herzchen,
ich
hey,
auf Instagram.
Feuersymbole.
Nie Kommentare.
Ja, eben, macht doch keinen Sinn. So,
ich auch nicht.
So, und dann gibt es Facebook, da ist alles kacke, die Welt geht zugrunde, so, und alles ist furchtbar und wie konnten die Politiker X Ding Y jetzt schon wieder tun. So, das ist Facebook. Und Twitter ist eigentlich, schreib einfach Hurensohn drunter. Oder lösch dich.
Und was ist TikTok?
TikTok ist, ich mache einen Stitch draus und tanz mit. Nein, das ist gemein. TikTok finde ich tatsächlich schwierig einzuschätzen in der ganzen Beziehung. Also zum einen macht mir TikTok tatsächlich, also als Konsument, viel zu viel Spaß, um da irgendwie eine faire Meinung treffen zu können. Ich glaube, ich bin ein bisschen gebiased, was die Frage angeht.
Glaube ich auch, deswegen habe ich sie ganz investigativ gestellt.
Genau. Aber mir ist aber auch eins völlig klar, ich würde auf TikTok niemals selber etwas produzieren.
Ja, du bist reiner Konsument.
Niemals würde ich dieser chinesischen Firma auch nur irgendein Video von mir hochladen. Aber so gar keinen Bock. Und ich weiß, wenn man es jetzt datenschutzrechtlich wirklich streng sieht, dann dürfte ich diese App auch nicht installiert haben. I know. Aber irgendwo muss man ja seine Kompromisse im Leben machen, ne?
Voll, ich bin immer für Grauzonen. Ja, gut, dann habt ihr hier im Laufe unseres Podcasts schon wieder mitbekommen. Almut liebt Facebook. Almut lernt Instagram kennen. Ganz neu. Ich erinnere mich noch, als ich dich die ersten Schritte gefragt habe, ich alles nicht verstanden. Dann Almut liebt Instagram, Almut verlässt Facebook, Ella bekommt Instagram, Julian stellt ein ganz neues Social Media Network vor. Also hier ist viel Bewegung drin. Nur in dieser kleinen Zeit, wo wir diesen Podcast machen.
Ja.
Na, ich bin gespannt.
Time will tell.
Mal gucken, was wir nächste Woche über Elon Musk berichten können. Ella, möchtest du nochmal sagen, dass du klug bist?
Ich bin klug.
Cool. Also, dass auch einfach jeder nochmal weiß, weißt du?
Klug. K-L-U-K. Schlau sein heißt cool sein.
Ich will ja, pst.
Und addieren ist nicht plus rechnen.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.